Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Vorher haben wir schon ausführlich über indigene Kulturen nachgedacht und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Rituale und Traditionen. Was man aber fast überall finden kann, ist das Singen. Denn wenn man ganz genau hinhört, und das tun sehr viele indigene Menschen, ist die Natur selbst musikalisch. Die Erde singt sich gewissermaßen. Auch die abendländische Philosophie hat früher einmal besser hingehört. Auch für sie war das Singen wichtig, nicht nur zum Darbieten von Texten, sondern auch, um dem Denken Verborgenes zum Vorschein zu bringen. Christian Berndt mit einer kleinen Philosophie des Singens.
Ich ergeb mich auf ewig dem Klagen.
Orpheus hat Eurydike endgültig verloren. Mit seinem Gesang, der sogar wilde Tiere besänftigt, hatte Orpheus den Göttern die Erlaubnis abgetrotzt, seine verstorbene Geliebte aus der Unterwelt zurückzuholen. Aber weil er sich auf dem Rückweg entgegen der Anweisung nach Eurydike umdrehte, verschwand sie für immer. Der Mythos des begnadeten Sängers Orpheus wurde, wie hier von Claudio Monteverdi, unzählige Male vertont. Denn Orpheus gilt als erster Gesangstar.
Er unternimmt damit sozusagen die erste Kulturleistung. Und damit kann man den Gesang als eine Urform von Kunst ansehen.
Die Herausgeberin des neu erschienenen Buches »Die Philosophie des Singens«, Bettina Hesse, leistet mit ihrer Aufsatzsammlung Pionierarbeit.
Eine Philosophie des Singens gibt es nämlich gar nicht. Im Gegensatz zu, ich sag mal, einer Philosophie der Musik geht die Philosophie des Singens vom eigenen Tun aus und von der eigenen Stimme.
Singen steht in Mythos und Geschichte am Anfang aller Kultur und von der Antike bis zum Mittelalter waren Gesang und Dichtung untrennbar verbunden. Homers Odyssee oder das Nibelungenlied wurden gesungen oder rezitiert, nur im stimmlichen Vortrag galt das Werk als vollständig. Bis ins 19. Jahrhundert las man sich auch Bücher selbst laut vor. Trotzdem hat die Philosophie seit der Antike Stimme und Gesang ignoriert.
Die Stimme galt ganz lange als eines Transportmittel für die Gedanken. Also für Platon ist es tatsächlich das dienende Werkzeug gewesen. Und der Gesang dient der Wahrheit und der Sittlichkeit. Und das Singen muss streng reguliert werden nach Platon. Also im Grunde ist es eine Vorstellung über eine bestimmte moralische Formation. Aber es geht nie um wirklichen Gesang oder um das, was wir heute Philosophie des Singens nennen könnten.
Erst Nietzsche gestand dem Gesang eine genuine Bedeutung zu.
Besonders in Zarathustra taucht immer wieder der Appell auf, lerne singen, um meine Seele. Also was er als Gedanken eingeführt hat, dass die Stimme eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Und an einer Stelle sagt er, das Sprechen ist eben mehr als das, was man davon aufschreiben kann. Und das heißt, es geht um das Verborgene, es geht um eine Struktur des Menschen, die nicht nur von der reinen rationalen Überlegung, sondern vom Tun herkommt.
Die Stimme transportiert mehr von unserem Inneren, als uns klar ist. Sie ist körperlich, das unterscheidet den Gesang vom Instrument.
Wir sind Stimme und haben Stimme. Also man hört sich singen und man singt.
Nietzsches Gedanken vom Gesang als Ausdruck des Verborgenen griff Rilke in seinen Sonetten an Orpheus auf, in denen er das unausgesprochen Mitschwingende in Sprache übersetzen wollte. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges war für Rilke das Erforschen speziell der Nachtseiten menschlicher Existenz poetische Notwendigkeit.
In den Sonetten an Orpheus betont er sozusagen dieses orphische Prinzip als Erfahrung des Dunkels. Also man muss dieses Dunkel dann durchdringen, um zum Gesang zu kommen. Von ihm ist ja auch fast das Motto des Buches, also Gesang ist Dasein.
Der Gang in den Hades als Erforschung der eigenen Urgründe. Geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkrieges war auch Stimmpionier Alfred Wolfson, der wie Rilke dem Gesang existenzielle Bedeutung zumaß.
Wolfson hat ja seine Stimme und sein Gedächtnis verloren durch Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und hat daraufhin angefangen, sich mit der menschlichen Stimme zu befassen überhaupt, weil kein Arzt konnte ihm helfen.
Wolfson experimentierte als Gesangslehrer mit den, wie er sagte, ungenutzten Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.
Sein Ansatz ist, dass die Stimme ein Phänomen ist, das mich sehr stark zur Analyse meiner eigenen Persönlichkeit führt. Und das ist das, was Rilke meines Erachtens dieses orphische Prinzip, also die Erfahrung des Dunkels, dieses Sich-Hineinhören nennt.
Gesang bedeutet dabei eine Vielfalt von Lauten. Die Philosophie des Singens zeigt das Singen als Erkenntnisform, in der großes Potenzial, aber auch die Gefahr der Manipulation steckt. Gesang ist politisch. Den Chor beschreibt Maximilian Probst in seinem Aufsatz als Gemeinschaftserlebnis, das wie eine demokratische Polis im Kleinen funktioniert. Und mit dem Poetry Slam werde wieder an die über Jahrtausende gepflegte, heute verloren gegangene Verbindung von Stimme und Literatur angeknüpft. Ein Indiz für diese Renaissance sei der Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Und wenn die These stimmt, dass wir uns von einer Schrift zur Stimmkultur bewegen, in der man Texte nicht mehr schreibt und liest, sondern diktiert und hört, wird die Stimme vielleicht in ganz neue Sphären des Ausdrucks aufbrechen.
Lerne singen, oh meine Seele. Und wenn Sie sich jetzt weiter in die Philosophie des Singens vertiefen wollen, zu finden ist das gleichnamige Buch dazu im Mayrisch Verlag.